Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Du hast mich heute komplett im Flow gestört, Frank.
Was? Ich habe dich überhaupt nicht gestört. Du hast mich gestört.
Wieso?
Bei was bist denn du im Flow gewesen?
Ja, durch den Wald joggen und dann bin ich von dir angewiesen worden, sofort heizstürmen, um mit dir einen Podcast aufnehmen.
Ja gut, du hast ja den Termin vorgeschlagen und dann bin ich natürlich gerade sofort aufgekumpelt. Ich bin verschrocken, dass wir ja noch den Podcast haben heute und habe alles parat gemacht und du bist währenddem wie ein junges Reli durch den Wald gehüpft.
Ja, ich habe es so schön gefunden, dass ich die Zeit völlig vergessen habe.
Ja, siehst du. Es ist ja mega schön. Es ist jetzt richtig schön draußen.
Du verwachst am Morgen, denkst, ah, der schöne Morgen. Und dann gehst du natürlich zuerst auf die News und dann siehst du, das AKW brennt und irgendwie Bomben. Und bei mir sind dann so Erinnerungen aufgekommen an Tschernobyl.
Ja.
Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Magst du dich an Tschernobyl
erinnern? Ja, ich
erinnern?
Mag mich schon erinnern. Ja, ja,
gell, das ist so etwas Einschneidendes.
Ja.
Das hat einem schon erschüttert dazu mal, auch als Kind.
Eben, wenn so erste Auswirkungen passieren, und das ist ja dann dort auch so gewesen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf uns gehabt hat. Und jetzt ist es noch so sehr abstrakt, finde ich, oder? Also ich habe heute Morgen so Bilder gesehen vom Berliner Hauptbahnhof, wo jetzt Flüchtende ankommen, aus Polen und so. Und wo Menschen, wo ich kenne, und das ist wie so ein Ort, den ich gut kenne, wo jetzt die Leute dort sind und die brauchen jetzt einfach einen Platz zum Übernachten und Essen und Medizin und so. Und das ist jetzt wie so, es kommt jetzt immer näher, oder? Und darum ist es so abstrakt, jetzt da vorauszuschauen und ein bisschen die Sonne sehen, wie es langsam Frühling wird und alles, und die Vögel zwitschern und da bei mir fliegen so die Störche. Etwa auf meinem Augenlevel so am Fenster vorbei.
Wieso sind die schon wieder zurück?
Ja, die kommen, sind schon fast alle wieder da, also jetzt mega
viel. Echt? Okay. Ja. Also das heisst, der Frühling kommt?
Ja, der Frühling kommt, definitiv. Sie sind wieder da und sind schon sehr aktiv.
Und wann brütet es denn?
Ja, sobald es ein bisschen wärmer wird. Sie tun jetzt schon noch ein bisschen, sie sind jetzt mega am ihre Nester ausbauen und so. Du siehst sie immer rumfliegen mit so Nestmaterial im Schnabel. Und sie spüren das in der Frühling schon. Aber es geht dann schon noch einen Moment, bis die Eier geleitet sind.
Leider spürt Putin den Frühling nicht. Was meinst du? Warum macht er das? Warum muss er sich jetzt da beweisen?
Hey, ich kann im Moment überhaupt nichts. Es gehen mir verschiedenste Sachen durch den Kopf und ich kann wie gefühlt nichts dazu sagen. Es ist so absurd.
Eben, das Konkurrenzdenken und ich meine, es verlieren ja alle. Das ist also ja so.
Ja,
selbst
ja,
wenn er den Krieg gönnt, er verliert. Das verlieren einfach alle.
Du machst nur Sachen kaputt. Es ist nur kaputt machen. Und zwar also massiv und auf brutalste Art und Weise. Und ich finde es so krass, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht einmal richtig eine Meinung oder eine Stellung dazu beziehen, weil es so unvorstellbar ist, dass ich finde, wir machen jetzt eins nach dem anderen. Aber es geht allen Leuten im Moment, wo ich so Kontakt habe mit ihnen, dass sie, also Leute, die noch da sind, eben es gibt so Leute, die mehr Kontakt haben. Ich habe gestern bin ich in so einer Remote-Veranstaltung mit Leuten aus ganz Europa. Und also so ein bisschen aus Holland und aus Deutschland und aus Frankreich und so. Da gibt es natürlich Leute, die sind mega näher dran, weil sie halt Freunde haben, die aus der Ukraine kommen oder selber irgendwie einen näheren Bezug haben. Und für die ist es noch viel krasser. Also ich habe jetzt nicht so einen direkten Bezug. Ich kenne bis jetzt noch niemanden, der hat müssen flüchten aus der Ukraine oder so ganz direkt betroffen ist.
Ja. Wenn wir jetzt gerade beim Gewinnen und Verlieren sind, was ist eigentlich ein Sieg im im Theater?
Ein Sieg im Theater? Ja, der lustigerweise ist tatsächlich, sind wir im Moment fest mit der Frage beschäftigt, was ist eine erfolgreiche Impro-Theater-Vorstellung? Wann ist sie erfolgreich? Und das ist so ein Fokus, wo wir auch unmittelbar nach Vorstellungen anschauen. Ist jetzt das gut gewesen oder nicht? Und bei Impro ist es, finde ich, noch ein bisschen absurder, als wenn du etwas vorbereitet, wo du dann wie, du kannst es dann noch ein bisschen mehr messen an dem. Und trotzdem ist es bei so einem Live-Erlebnis, ist es ja wie, also, was ist die Qualität von einem Erlebnis? Das ist extrem schwierig zu sagen. Es ist sehr individuell für die einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und insgesamt ist es etwas, wo also hin und her geht zwischen Schauspielenden und dem Publikum. Und sozusagen, wenn die Dynamik so in irgendeiner Richtung sozusagen Schwung annimmt, also in so einen Flow reingeht, das würde ich bezeichnen, wenn ein Grossteil vom Publikum merkt, was da von der Bühne kommt und gleichzeitig die Schauspielenden wieder checken, hey, irgendetwas bewegen wir gerade und da kommt etwas zurück zu uns. Das finde ich cool im Moment. Wenn das passiert, würde ich das als Erfolg bezeichnen.
Tönt ihr dann einmal nach Vorstellungen? Gibt es so etwas wie eine Nachlese?
Ja.
Und wie läuft das konkret ab?
Das läuft so konkret ab, dass alle Beteiligten, also alle Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker, Technikerinnen, Techniker zusammenhöckeln und...
Also gerade nach der Vorstellung?
Ja, halbe Stunde nachher so. Meistens tun wir noch ein bisschen mit den Leuten reden und so mit dem Publikum in Kontakt gehen und nachher höckeln wir zusammen, also unmittelbar eigentlich nach der Vorstellung. Und meistens leitet das jemand so ein bisschen eine Fragestellung anleiten, so, dass man, wie so ein bisschen das Gefühl hat. Und eben im Moment ist es so ein bisschen das. Und oft geht es auch darum, was sind so einfach ein Austausch über Highlights, was sind die coolen Erfahrungen gewesen. Und so ein paar Ideen, Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man sagt, hey, wenn wir das nächste Mal das Format spielen, dann lass uns doch mal ein bisschen auf das und das achten. Das ist uns jetzt irgendwie nicht so gut gelungen, das mal.
Mhm. Ja, das finde ich wichtig, dass man sich nicht mit der Fehlerquelle identifiziert und wie sich Schuld zuspricht, sondern eben, dass man versucht, das Positive rauszunehmen, weil sonst läufst du ins Problem, dass du nachher so Situationen versuchst zu vermeiden. Also, dass du wirklich den Anspruch hast, aus den Fehlern zu lernen und das als Herausforderung anschaust.
Mhm. Machst du so etwas mit Klientinnen und Klienten? Also nach Abschluss von, also ich weiß auch nicht, nach rechtsgültigem Urteil oder so, dass du mit ihnen sagst?
Also das machst du immer, aber quasi in den Lauf von der Strafuntersuchung. Also du gehst ja mal in eine erste Einvernahme, du hast eine Strategie, du bist vorbereitet und dann führt sie dann nach dieser Einvernahme zwangsläufig zur Frage, ist es gut gewesen, ist es schlecht gewesen, was muss man anders machen, warum ist es vielleicht nicht so gelaufen, wie man das sich vorgestellt hat, oder vielleicht sogar das Gegenteil, dass der Klient sagt, es ist ja viel weniger schlimm gewesen, als sie mich jetzt da vorbereitet haben. Ja. Und ich sage der Klient auch immer in der Vorbereitung, oder man spielt dann das ein bisschen durch, und dann, wenn sie nach der Einvernahme sagen, ah, der ist ja jetzt viel weniger böse gewesen als sie in unserem Probelauf, dann ist es meistens genau richtig.
Ja.
Also das dünkt mich ein ganz wichtiger Aspekt von einer Strafverteidigung. Und auch, wenn du jetzt die ganze Strafuntersuchung oder das ganze Strafverfahren anschaust mit dem rechtskräftigen Urteil, dann machst du nicht unbedingt eine Nachlese mit dem Klient selber. Aber natürlich du für dich schon. Was hätte man anders können machen? Wäre das allenfalls besser gewesen? Also dass der Anspruch wäre, besser zu werden. Und quasi wie ein bisschen Konkurrenz mit sich selber stehen. Also weißt du, du hast ja auch ein anderes Weltbild, du entwickelst dich. Ich mache wahrscheinlich heute ganz andere Strafverteidigungen wie noch vor 10 Jahren. Aber das ist vielleicht gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Aber dass man da schon versucht, aus dem auch zu lernen, das macht es ja auch spannend, das zu analysieren.
Ja.
Und ganz wichtig, also ich komme gerade zum Punkt, aber ganz wichtig, denke ich, mich einen Anfängergeist bewahren. einfach auch offen zu sein, flexibel zu sein, weil das ist so ein wichtiger Aspekt von einer Strafverteidigung.
Ja.
Also, dass man nachher wirklich in Zeitlupe das anschaut und auch die eigene Geisteshaltung analysiert und die Vorstellungen von sich selber, die dahinter stehen.
Gibt es irgendwelche Techniken oder Methodiken, die du nutzt, dass du da, weil du machst ja das, wie du jetzt gesagt hast, offenbar auch mit dir selber, also so die Schlussfeedbacks oder auch zwischendrin immer wieder mal. Das hat ja damit zu tun, dass ja in vielen Prozessen, also in vielen Abschnitten oder Arbeitsbereichen, wo du bist, bist du mit einer Klientin und einem Klienten, oder? Also es sind vielleicht schon noch andere Leute involviert, aber die kommen vielleicht nicht das genau so mit durch. Gibt es Methoden, wo du sagst, dass ich mache das so und so, oder?
Also jetzt meinst du im Zusammenarbeit mit dem Klient oder ich mit mir selber?
Du mit dir selber.
Also ja, ich meditiere. Das ist ja, das Meditative ist ja nicht nur das Wegschnaufen, sondern es kommen ja dann auch Fragestellungen zu dir ran. Und das einfach auch bewusst wahrzunehmen und dann vielleicht auch mal tiefer steigen mit denen. Also sie zulassen, überhaupt das Problem bewusst sein oder Optionen erkennen und natürlich dann drüber nachdenken, ja. Und dann auch den Austausch suchen, sei es mit dir, sei es mit der Nina, sei es sonst im Büro, sowieso mit dem Gregi. Also da findet viel statt.
Mhm.
Also ähnlich wie nie. Es ist einfach, ich habe ja zeitweise eine Intervisiongruppe mit anderen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern, die geleitet war von einem Psychologen.
Ja.
Das haben wir dann auch wieder aufgehört, weil man wie gemerkt hat, das braucht relativ lang, um eine hinreichende Nähe herzustellen, dass dann wirklich Vertrauen derart da ist, dass du wirklich hochpersönliche Sachen kannst besprechen.
Ja.
Aber ja, nein, ich finde das wichtig und ich verstehe es auch nicht, warum. Da hat, glaube ich, mein Beruf einen grossen Nachholbedarf.
Ja, also weißt, das ist. Ja.
Viele machen auch in meinen Augen den Fehler, dass sie wie Konkurrenz im Aussen sehen. Also das finde ich wie der falsche Approach. Also es geht ja nicht um ein Aussenbild, es geht ja auch nicht um Gewinnen und Verlieren. Was ist das schon? Gut, bei Freispruch, Schuldspruch ist es klar, aber es sind ja, in der Realität ist es ja viel feiner. Und schlussendlich geht es ja einfach um einen funktionierenden Rechtsstaat, um gute Ergebnisse, um das Beste für den Klienten rauszuholen. Aber wie misst ist das Sieg und Niederlage?
Mhm.
Also es ist ja unendlich schwierig und darum ist auch das Aussenbild in meinen Augen gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist ein zufriedener Klient, das ist sowieso die beste Akquise und wichtig ist auch die eigene Zufriedenheit, das eigene können in den Spiegel schauen. Und wenn du zufrieden bist, machst du auch gute Arbeit und wenn du gute Arbeit machst, hast du einen zufriedenen Klient und dann stimmt das Geld etc. etc.
Das ist ein recht interessanter Aspekt. Ich habe diese Woche noch einen Film geschaut, wo ich in der letzten Woche mal drüber gestolpert wird, der heisst «Die stille Revolution». Und eigentlich ist es ein recht ein langweiliger Film, aber es ist gerade noch gut gewesen für den Abend. Es ist so entspannend gewesen. Es sind eigentlich einfach so Interviews, so Statements mit Menschen. Und es geht um eine Organisation, die sich selber recht radikal umgebaut hat. Das ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heisst. Es ist so eine Ferienwohnung und Hotellerie-Anbieterin in Norddeutschland. Und der Inhaber und Geschäftsführer, hat das so als Familienunternehmen übernommen. Und der hat das so recht auf Erfolg getrimmt, ein paar Jahre lang. Und, ist sehr, sehr gehetzt gsi auch. Und hat das offensichtlich besser und besser und besser machen. Und dann hat er mal grösser angelegt, weil er das Gefühl hat, irgendwie den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er spürt so ein Unternehmen nicht richtig. Hat er so eine Unternehmensumfrage gemacht.
Wie heisst denn das Unternehmen?
Ja, das weiss ich jetzt eben nicht mehr. Er heisst also. Bodo Jansen.
Okay.
Und sein Unternehmen, wir haben ja da alles.
Also wegen dem du suchst, sage ich vielleicht noch schnell, wir nehmen jetzt mal wieder mit 10 Caster auf und haben verschiedene Mikrofone. Wolltest du schnell sagen, was du hast, Frank?
Ich habe ein Rode NT1.
Genau, und ich habe ein Rode NT Mini. Sind wir dann gespannt, wie die Qualitätsunterschiede sind?
Ja, genau.
Preislich ist dies etwa doppelt so teuer wie meins.
Ja, dementsprechend auch doppelt so gut. Upstalsbaum. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht.
Und was macht denn die Firma?
Eben, sie machen Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Hotellerie, Hotels und so.
Gut, und er will immer besser werden, ja?
Genau, er hat immer wollen besser werden und dann hat es verschiedene Sachen gegeben, die dazu geführt haben, dass er eben sich mit seinen Leuten ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat und das Feedback von seinen Leuten war, wir wollen eigentlich einen anderen Chef. Und das Lustige ist, also dann könntest du ja einfach verrückt werden und sagen, sind alles Double, check jetzt nicht, wie erfolgreich wir sind. Frank, schau doch mal unsere Zahlen an.
Frank, ist das bei dir nicht auch ein bisschen so gewesen?
Was?
Dass im Theater geheißen hat, wir wollen einen anderen.
Mal, das ist einmal gewesen, ja. Ja, das stimmt. Aber es ist dann anders weitergegangen.
Also gut.
Genau. Es ist dann anders weitergegangen, aber es hat natürlich, also es ist schon noch, ich kann so wie das ein bisschen nachvollziehen, schon. Also, genau.
Also,
es sind auch verschiedene Gründe gewesen, muss man auch sagen. Aber das stimmt, du hast recht, absolut. Auf alle Fälle ist es, hat er dann sein Unternehmen radikal umgebaut und ganz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet.
Es gibt ja da bei Freitag, die haben ja Holokratie. Heisst es Holokratie?
Ja, soviel ich weiss. Ja.
Also so ein bisschen zoomartige Strukturen.
Mhm.
Also sagen wir jetzt im Vergleich zu der Verwaltung, wo alles von oben nach unten ist und dann Leute unter Umständen Entscheidungen treffen, die relativ weit von der Sachmaterie entfernt sind, ist die Idee bei Holokratie, dass du das möglichst dort entscheidest, wo auch das Know-how ist.
Ja.
Und das heisst, du bist vielleicht im einen Projekt bist du der Chef, aber im nächsten Projekt bist dann du einfach irgendeiner von vielen. Also ja, viel, genau, viel aufgelöster, das Strukturelement, die Hierarchie.
Also da gibt es mega viele Diskussionen dazu. Ich bin gerade mit einigen Leuten in Kontakt, weil mich grundsätzlich interessiert andere Organisationsformen. Ja, was ich herausgefunden habe, also wieso ich gerade darauf gekommen bin, ist, weil du gesagt hast, hey, wenn das rundum stimmt, also wenn man sozusagen mit sich im Reinen ist, wenn man eine zufriedene Kundin, Kunden hat und ehrlich anschaut, wo passieren Sachen vielleicht nicht ideal, wo fühlt es sich nicht so gut an, wo könnte man Sachen optimieren und zwar nicht mit einem Optimierungszweck in Bezug auf Effizienz, also dass man einfach sagt, wir müssen einfach einen Prozess effizienter machen, sondern wieder aus der Menschensicht sozusagen, wo gibt es Energien, wo gibt es Motivationen von Menschen, sich selber weiterzuentwickeln und neue Sachen anzustoßen, wo vielleicht außerhalb von einer Jobbeschreibung sind.
Neugier.
Ja.
Gier auf Neues.
Ja.
Und zwar auch in sich selber, ja.
Unbedingt, genau. Und dass das, wenn das gut machst, dass dann, also er sagt, das ist, dann passiert auch wirtschaftlicher Erfolg automatisch.
Aber was hat er jetzt ganz konkret umgebaut?
Ja, er hat, das in dem Film ist es auch, es sind immer so schöne Landschaften hinten dran und du siehst, wie er da so irgendwo an der Nordsee durchs Watt wartet und alle miteinander meditieren. Und so. Es ist eben, darum sage ich auch, es ist eigentlich auch ein schlechter Film. Und trotzdem, es schwingt so mit. Also so, sie machen einfach ganz viele Sachen miteinander, wo eigentlich in erster Linie mal überhaupt nichts mit ihrem, wenn man so eine Jobbeschreibung hat, wo du würdest sagen, hä? Wie das? Der Umbau hat auch zur Folge gehabt, dass ein Grossteil vom Management gegangen ist.
Mhm. Also aber er ist geblieben.
Und er ist geblieben.
Er ist immer noch der Chef, obwohl sie ihn nicht mehr wählen haben.
Also der Chef, natürlich hat sich seine Situation massiv geändert, logischerweise auch seine eigene Rollenbeschreibung. Also, das kann man mal schauen. Es gibt da.
Ja, gut, wenn du sagst, er ist schlecht, dann.
Nein, also es ist so ganz ein entspannender Filmabend, wo man ein bisschen selber in Gedanken abschweifen kann. Es hat so ein schöne Bilder und schöne Musik und so Statements von durchaus gescheiden Menschen. Aber es ist wie so, es ist ein bisschen wenig Storytelling, es ist ein bisschen wenig Action. Es ist, kommt ein bisschen darauf an, was du erwartest von einem Filmabend.
Tust du mir den Link schicken, dann tue ich es nachher verlinken in den Shownotes.
Ja, selbstverständlich.
Ich habe letztens, ja, sag.
Es geht mir darum, was ich interessant finde im Moment, ist, Organisationen anzuschauen. Auch als mögliche zukünftige Arbeitgeber von mir schon Aufruf. Willst du nicht, was du schaust?
Ich habe letztens auf LinkedIn, hast du etwas geteilt.
Ja.
Und die Firma hat geheissen Frank GmbH.
Sie heisst Who is Frank?
Genau. Okay. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber ich habe dann gedacht, leck, jetzt hat er schon eine Firma und hat mir nichts davon gesagt. Bin natürlich sofort aufgesprungen, sofort draufgekumpelt, aber ich habe gesehen, du hast gar nichts damit zu tun, dass du bei LinkedIn ein Häkchen gesetzt hast.
Ja, das ist natürlich, also ich kenne Who is Frank und die und habe auch mit ihnen ein, zweimal mit Arnold Pfirsich im Zusammenhang zusammen geschafft.
Okay.
Und bin mit denen im Kontakt, so im losen Kontakt und ein bisschen im Netzwerk. Und ich finde es einfach immer lustig, wenn wir auch auftreten, zum Beispiel der Philipp und ich zusammen. Und der Philipp sagt, ja, ich bin der Philipp Ränkli von Who is Frank? Und ich sage, und ich bin der Frank. Dann ist natürlich immer so die Frage, heisst die Firma wegen mir so, obwohl ich ja gar nicht dort dabei bin?
Dann erzähl doch einmal so, was dich so umtreibt, ob du neue Ideen hast, wie die letzte Zeit bei deinem Theater ist.
Ja, also die letzte Zeit bei unserem Theater ist schön. Das ist wirklich cool. Es ist mega entspannt, zum Glück. Also für mich sehr entspannte Zeit, weil ich ja nur noch die allerwichtigsten Sachen und Übergaben und so mache und noch ein paar Vorstellungen spiele, was ich natürlich mega cool finde. Und einfach, ja, das werde ich garantiert auch schwerwiegend vermissen.
Du kannst ja als Gast einmal auftreten.
Ja, wer weiß? Ich habe noch keine Anfragen bekommen.
Nein, aber kannst du ja beim Maestro, kannst einfach eine Stunde vor der Vorstellung
sitzen. Kann ich das natürlich machen, wie jede und jeder andere. Und mal schauen, ob ich genau wird. Ja, das ist
der musst du machen.
Ja, das haben wir natürlich auch schon überlegt. Das wäre schon noch recht lustig. Ja, also das werde ich, aber es ist auch gut, dass ich Sachen wird vermissen, wenn ich etwas verabschiede. Ich finde, das ist so, das macht es noch gut zum Abschied. So auch zu wissen, was man wird vermissen und das dann auch nicht gerade wieder aufzufüllen. Die Löcher, die entstehen. Also nicht nur
in
Zeit und Energie, sondern, und ich merke, ich komme immer mehr zum Schluss, dass ich jetzt sicher bis im Sommer einfach mal nichts fix machen.
Mhm.
Ich suche jetzt wie, ich bin mit Leuten im Kontakt, aber ich suche keine Stelle, wo früher anfängt. Das heisst nicht, dass es nicht, also im allerletzten Notfall, es gibt ja schon, aber ich habe es wie nicht vor und ich habe auch huren Bock, einfach mal noch mehr Zeit zu haben, also jetzt schon haben.
Nein, unbedingt.
So, also das, ja.
Jetzt, wo du sagst, eben, dass man quasi in einem guten Moment aufhört und auch gewisse Nostalgie mitschwingt, ist mir gerade das Bild in den Sinn gekommen vom Hemingway. Wenn er etwas geschrieben hat und im Flow war, hat er einmal den Flow wie unterbrochen mit dem Satz und hat dann erst am nächsten Tag weitergeschrieben. Aber durch das ist ihm unglaublich leicht gefallen, den Flowbogen aufrechtzuerhalten.
Okay.
Oder ich habe zum Beispiel beim Lernen auf der Anwaltsprüfung habe ich meine 6 Stunden gestoppt und wenn der Wecker geläutet hat, also reine Lernzeit, 6 Stunden, und wenn der Wecker geläutet hat, habe ich quasi in der Falllösung, im Satz, wo ich bin, habe ich den Stift angeknallt und am nächsten Tag genau dort weitergemacht.
Ja.
Und ich habe es mehr aus Zeitmanagement-Ideen so gemacht. Ich wollte nicht ausbrennen. Aber das hat mir sicher auch geholfen. Weißt du, du hättest ja jeden Tag noch mal eine Stunde, zwei, drei mehr mögen. Aber erstens hat das geholfen, fit zu bleiben. Und zweitens hat es geholfen, sofort wieder in der Materie zu sein. Du hast dann überhaupt gar keine Zeit gebraucht, um dich zum wieder reinfinden. Und die Verdichtung von der Zeit hat auch dazu geführt, dass du unglaublich produktiv gewesen bist, weil du ja gewusst hast, hey, mir läuft alle Zeit immer davon.
Ja, ja, spannend, ja. Ja, aber das haben wir nicht so überlegt, aber es wäre schon noch, also schon noch cool, so, was passiert. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was würde es im Theater bedeuten? Also sozusagen dann, wenn eine Geschichte richtig läuft, so wie einen Break zu machen, ich sage, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Also was wir natürlich machen, sind so Cliffhanger-Sachen zum Teil. Also es gibt so Formate, wo man das ganz bewusst macht, wo man wie so, das ist ja dann auch so eine Spannung mehr fürs Publikum. Also für uns ja auch immer, bei der Improvisation logischerweise. Und das andere, was mir auch so eingefallen ist, wir haben mal bei einem Format Lothar, also, wo so ein Bild ist, das eigentlich in der Mitte vom Format ist so das Auge des Sturms sozusagen. Also es fängt wild an und dann wird es wie so langsamer und in der Mitte ist es so, oder es wird noch wilder zuerst und dann gibt es wie so einen Moment Ruhe. Und wir haben einmal damals noch in der Töpferei, schon so ein Zeitchen her, eine Pause gemacht, aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auf der Bühne eingefroren, stillgestanden. Das ist und während der ganzen Pause dort geblieben. Es ist aber recht schön. Also ich habe das mitgemacht. Und es ist recht schön, weil du versuchst ja schon eine Haltung zu haben, was einigermaßen entspannt geht. Du kannst dich null austauschen mit deinen Gespöndli, was ja sonst in der Pause immer läuft, so, hey, was haben wir schon gespielt in der Geschichte, was ist schon gelaufen, so. Du hast nur die Energie und die Leute rundherum sind so am Rumwuseln und so, also dort in der Töpferei ist ja eine offene Bühne, also es ist so, man kann uns sehen, wie wir stillstehen, und dann kann man wieder ansitzen und dann geht's wieder weiter. Und das ist schon noch cool, weil es ist wie so abgeschottet, du kannst nur mit dir, kann etwas passieren. Aber du kannst dich nicht austauschen und bist am Schnaufen und so ein bisschen wie eine Mini-Meditation, während andere Sachen rumlaufen. Ich habe das sehr cool gefunden.
Ich bin diese Woche an einem Comedy-Anlass gewesen.
Oh, glaub, zum ersten hast du gelacht?
Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, ich bin nicht so der Comedy.
Also du hast nicht so fest gelacht. Hast du nicht so lustig gefunden?
Es war mehr so ein Impro-Comedy gewesen. Freie Bühne. Das?
Ah, okay, wo ist denn das?
Aber ich komme gerade, aber ja. Zwei Sachen. Ich komme jetzt, weil du das gerade erzählt hast. Erstens, eben die Assoziation zum Lothar, habe ich etwas wollen sagen. Was mich jetzt aber wieder daran erinnert, an die 5 Minuten, ich bin ja bei dir mal in einem Impro-Kurs gewesen, und dann haben wir die Übung gemacht, 5 Minuten einfach zu reden, wo du dich dann auch von Assoziation zu Assoziation hangelst. Und die besten Beiträge an diesem Comedy-Abend sind eigentlich die spontanen gewesen, wo einfach so mal angefangen haben und aber immer wieder den Bogen zurückgefunden haben. Aber du hast richtig gemerkt, wie es sich von Idee zu Idee hangelt und vielleicht ein Teil vorbereitet gewesen ist, aber sicher nicht alles. Und ja. Dann auch die Interaktion mit dem Publikum. Und an diesem Abend war ein bisschen das Problem gewesen, dass es erst so gut gewesen ist, dass, weißt du, es ist nicht der beste am Schluss gewesen, sondern der beste am Anfang.
Ja.
Das hätte vom Spannungsbogen nicht ganz gestimmt. Aber eben, jetzt komme ich zu der Assoziation, lange Vorrede, kurzer Sinn. Lothar, ich verdanke am Lothar, das war ja ein Sturm im Jahr 1999, wo unsere Wälder flachgelegt hat. Und ich verdanke am Lothar sehr viel. Weil ich bin ja dort an Weihnachten von Berlin heimgekommen, fürs Weihnachts- oder das Neujahrfest. Mhm. Und habe eigentlich Welle in die Berge.
Ja.
Und dann sind wir losgefahren und sind nicht weitergekommen, weil der Lothar irgendwelche Bäume auf die Autobahn geknallt hat.
Ja.
Ich musste umkehren, habe wegen dem noch ein Jahr hier in der Umgebung verbracht und habe dann, oder dank dem Umstand, bin ich dann mit einer Frau zusammengekommen.
Ja. Ja, siehst
du? Lang ist her.
Sogar, ja, ist das 99 gewesen?
Ja, es ist dann das grosse Silvester gewesen, weißt, 2000.
Ja, darum weißt du das noch. Eben, ich kann das sehen. Aber du, eben, es ist nicht nur der Sturm, den du in Erinnerung hast, sondern auch noch das Paris-schneidende Erlebnis.
Es ist ein Sturm in mein Leben gewesen.
Ein Sturm in dein Leben, genau. Willst du noch sagen, was das für eine Veranstaltung war, wo du gewesen bist, oder willst du es lieber nicht sagen?
Also ich finde es super und ich würde sehr gerne Werbung dafür machen, aber ich weiß nicht, wie es heisst.
Wo ist es denn gewesen? Weißt du noch, was es war?
Also zumindest hier habe ich gefunden.
Ja.
Aber ich weiss nicht, ob es wirklich legal war.
Ah. Okay.
Ich tue das ab. Ich tue das abklären und würde sonst beim nächsten Mal gross Werbetrommel rühren.
Mhm. Apropos Werbetrommel. Also, das können wir zwar rausschneiden.
Was willst du rausschneiden?
Ja, schade. Schade, sind wir nicht auf der Bühne miteinander.
Ah ja, wir haben ja wollen den Vinzenz-Prozess angedenkt, dass wir dort, wo wir nicht zugelassen sind an diesen Tagen, ob wir dort wollen, quasi das einfach parallel spielen.
Ja, genau. Ein improvisierter Vinzenz-Prozess. Sozusagen. Es wär spannend gewesen, so eine Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Fantasie, was dort läuft, weil man es ja nicht gar nicht kann so direkt mitbekommen. Gerade leider wegen terminlichen Gründen haben wir das nicht hergekriegt.
Es ist eigentlich schon schade, wie man einfach im Schraubstock ist. Weißt, ich sehe es einmal auch bei der Staatsanwaltschaft, wenn mit mehreren Anwälten und Staatsanwälten musst du einen Termin suchen, wie das jedes Mal ein Kraftakt ist und wie schlussendlich wir einfach verplant sind an Gogo. Es ist der Wahnsinn, oder?
Das ist übrigens etwas Wichtiges, was ich im Moment mache.
Nicht mehr planen.
Nicht planen. Fast nicht planen, muss man fairerweise sagen. Und ich habe ja jetzt schon viel mehr freie Zeit, wo nicht geplant ist. Und ich tue einfach alte Freunde anrufen und tue mit denen ein bisschen telefonieren oder mache dann mit denen ab, um uns irgendwo zu treffen und an der Sonne sitzen und einen Kaffee trinken.
Wie wählst du denn die Freunde aus?
Die mir in den Sinn kommen.
Ich bin dir also nie in den Sinn gekommen.
Dich sehe ich ja altbot. Aber jetzt sehe ich dich nur mehr remote. Willst du wieder mal mit mir Kaffee trinken und an der Sonne sitzen?
Sofort, Frank.
Du hast ja einfach nie Zeit. Entweder bist du im Wald am Mummensemmeln oder in irgendwelchen wichtigen Weiterbildungen, wie zum Beispiel der Vinzenz-Prozess, oder dann bist du zwischendrin amig so einen halben Tag in der Woche bist du selber am Arbeiten.
Ja. Apropos unplant. Mir ist gestern Abend bin ich spät heimgekommen, habe noch im Briefkasten geschaut, weil ich von der Post so Anzeige bekommen habe. Man hat mir ein Päckchen im Briefkasten gelegt. Und dann habe ich gedacht, Himmel, Tori, was habe ich wieder bestellt, was ich nicht mehr weiss?
Passiert dir das oft, dass du Sachen überkommst, die du nicht mehr weisst, was du bestellt hast?
Nein, aber es ist auch, weißt du, du bestellst etwa dir, sagen wir, ein Buch und weisst, irgendwann kommt es dann raus. Da ist irgendeine Vorfreude und dann ist sie irgendwann da. Aber es ist mir nicht, ich habe ein StGB neues bestellt und habe gedacht, aber Himmel, Tori. Oder? Das war ein Tag vorher gewesen, das kann es ja noch nicht sein.
Ja.
Hey, und dann mache ich den Briefkasten auf und dann steht der neue, ich sehe so einen Apfelkübel, dann steht der neue Brenner, Wolf Haas, Titel Müll. Also ein Buch. Danke vielmal, Frank.
Also es ist tatsächlich auch unkoordiniert gekommen, weil es jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Also ich habe es schon im Dezember bestellt.
Eben, du hast mir ja gesagt, es gibt einen neuen Brenner. Ja,
und das habe ich nur für zwei Menschen bestellt, nämlich für dich und für meine Frau.
Und du liest es jetzt?
Ich tue es ihr vorlesen.
Ah, also so schön.
Das ist eben, alle Brenner-Krimis haben wir uns gegenseitig vorgelesen. Darum ist das eben das Allerwichtigste überhaupt, dass wir lesen zwischen jedem anderen Bücher vor, aber das schon, und das ist so, meistens schlaft dann jemand rein dabei, der nicht liest. Und man muss sich's dann nochmal so nacherzählen, was im letzten Kapitel war. So.
Also dann gehen da so in 10 Minuten Schritt durch den Brenner.
Ja, das müssen damit schon wieder ein bisschen wiederholen und nochmal ein bisschen nachlesen oder eben erzählen. Aber es ist so, ich finde das noch cool, gemeinsames Buch lesen. Ich finde es mega schön.
Einer von den Podcast-Gästen hat mir mal erzählt, wir zwei haben Werbung gemacht für ein Buch im Podcast.
Mhm.
Oder nein, ich glaube, es war mit dem Gregi. Es war 18 Morden.
Mhm.
Hast du den Krimi gelesen, 18 Morden?
Habe ich nie gelesen.
Also es mit dem Gregi. Und er hat dann auch das gekauft und seiner Frau wollte vorlesen. Aber es ist irgendwie ein Anwaltsbuch. Also sie hat es nicht so lustig gefunden wie mir. Sie hat dann die Situation schon gekannt mit ihrem gestressten Mann. Aber ich glaube nicht für sie nicht so zum Lachen gewesen wie für uns, wo wir über uns selber lachen. Ja,
das Ding ist ja, ich habe ja dir das Buch bestellt, obwohl du ja sagst, du liest nie Krimis, weil das für dich, also das sage ich, höre ich so, dass es für dich viel zu viel mit deiner Arbeit und deinem Alltag irgendwie zu tun hat. Aber der Wolf Haas und seine Brenner-Krimis, die müssen eine Ausnahme sein. Du musst anfangen, kannst du mal lesen, was hinten drauf steht, der Klappertext?
Also es ist so ein Kübelsack und Kübelsack so beschriftet. Eben, für den Brenner natürlich das Inhaltliche im Vordergrund und das Inhaltliche für den Brenner eine Katastrophe.
Gibt es ein Verb in dem Text?
Ich finde es ja herrlich, dass du dich jetzt nur schon ab dem einfach totlachst. Und, ja, und ich kann den Humor nicht nachvollziehen. Nicht!
Nein, es ist eben die Sprache, ist eben das
Ultimative. Aber ist nicht das ganze Buch so?
Mal.
Ein Buch ohne Verben?
Nein, es hat schon Verben drin. Es hat schon einzelne Verben drin. Aber es hat eine ganz spezielle Sprache, die nur der Wolf Haas auch nur in diesen Brenner-Krimis nutzt. Und ich finde, das trifft so, es gibt so eine, es ist ja so eine sehr gesprochene Art von Sprache und so, es trifft so ein Milieu irgendwie, wo, und das passt so dermassen zu dieser voll, zu dieser voll absurden Geschichte irgendwie, wo so ein, ja, es ist einfach legendär. Also wer noch nie einen Brenner-Krimi gelesen hat. Und man muss auch dazu sagen, ich bin sehr fest davon ausgegangen und ich glaube, der Wolf Haas hat sogar mal gesagt, dass es keine weiteren Brenner-Krimis gibt.
Also vor und 10 Jahren.
Ja, also vor ein paar Jahren. Und jetzt ist ein neuer gekommen. Darum ist das Buch so legendär. Es ist nicht einfach irgendein Krimi in irgendeiner Reihe, sondern es ist der neue Brenner, genau wie der Sticker vorne drauf auf dem Buch sagt.
Also Pausen sind ja etwas sehr Wichtiges und auch ein sehr produktives Element. Kennst du Anna Gasser? Das ist eine Snowboarderin, eine österreichische. Jetzt ganz kurz und zweifache Olympiasiegerin. Und speziell an ihrer Geschichte ist, dass sie erst mit 18 so richtig professionell angefangen hat, Snowboard zu fahren.
Ja.
Und es hat dann 7-8 Jahre gebraucht, die Weltspitze und wirklich völlig verbissen. Und die hatte mal einen schweren Sturz gehabt, wo sie fast querschnittgelähmt gewesen wäre. Und sie sagt, nach dieser schweren Verletzung, wo sie wieder gekommen ist, hat sie auf einmal Sprünge gestanden, wo sie vorher einfach nicht anbekommen hat. Und sie tut das auf die Pause zurückführen und, weißt, die mentale Verarbeitung. Und dann quasi mental einmal die Sprünge wahrscheinlich gestanden hat und es nachher auch auf Snowboard gebracht hat. Also Pausen sind etwas sehr Wichtiges.
Ja.
Darum bin ich einmal auch so richtig angepisst, ich kann es gar nicht anders sagen, wenn ich in meinem Joggen gestört werde.
Also so wie heute, wo ich dir geschrieben habe, dass deine angesagte Zeit jetzt dann parat ist und dass ich parat bin.
Nein. Nein, aber ich habe generell, das finde ich so einen Moment, wo ich einfach gar nicht gern gestört werde.
Oder egal, von so Polizisten, die so zum Gebüsch rauskumpeln.
Zum Beispiel.
Ja, nein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das nicht so gern hast, gestört werden beim Joggen. Ja, darum gehe ich lasse mich jetzt auch nicht mehr länger stören von dir, sondern ich gehe jetzt dann nämlich aufs Velo und saus in die Stadt und genieße das schöne Wetter draussen.
Und ich gehe auf die Skipiste.
Und du gehst auf die Skipiste, das ist auch der Grund, wieso wir nicht am gleichen Ort sitzen, sondern beide vor dem Computer, weil wir sofort wieder losdüsen. Duri, verletz dich nicht auf der Skipiste.
Gib mir alle Mühe. Ich habe ja einen Kollegen, das muss ich jetzt noch, ich höre gerade auf, ja, ich kann es ja, gerade ja. gehen. Ja, ich klar. habe einen Kollegen, einen super Skifahrer, auch ein Engadiner oder ein Engadiner, und der hat irgendwie, ist er einfach, glaube ich, in der Diavoletta oben runtergekurft, hat angehalten, einfach normal, das Schneeverhältnis perfekt, haltet an, Kreuzband gerissen.
Ja, wie alt ist der Kollege?
Ein bisschen älter als ich.
Ja, siehst du.
Nein, aber hey.
Ja, ich sage dir, Skifahren ist tödlich.
Ja.
Wie das Leben im Allgemeinen.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die Stunde mit dir sehr genossen, Frank. Einfach mal wieder etwas anders denken und einfach blöd lachen. Es hat so gut getan.
Ja, mir auch. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Und wir haben auch beschlossen, dass wir weiterhin Theater spielen. Auch heute Abend stehe ich auf der Bühne. Und wir schliessen keine Themen aus. Es kann alles kommen, was kommt.
Ah, das war natürlich der Comedy auch gewesen.
Ja.
Aufs Derbste, aufs Wildeste. Keine Zensur. Die haben wirklich nichts gekannt. Nichts.
Ja, also ja, das, also wir besprechen das sehr intensiv, weil es ist natürlich in der Impro, also wir machen das ja nicht bewusst, aber durch das, dass uns alle die aktuelle Weltlage natürlich sehr beschäftigt, wäre es nicht erstaunlich, wenn Sachen auftauchen, unterbewusst oder bewusst. Und so die Frage, wie gehen wir mit dem um und auch, was ist unser Auftrag jetzt in dem Moment und ist es eben nicht auch gerade schön für die Leute, ist nicht ein Teil vom Auftrag auch, dass die Leute dort herkommen und der Newsfeed sozusagen mal abgeschaltet wird und sie mal etwas anderes haben.
Ja, oder eben an dem Comedy-Abend auch zusammen lachen, über etwas Tragisches, eigentlich auch das Tragisches, Komische rausheben.
Ja.
Also Frank.
Gut, in dem Fall. Alles,
dass
alles Gute.
Dass du noch Spaß kommst.
Ja, gleichfalls.